Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Podtalk. Heute habe ich zu Gast Katharina Frömsdorf. Sie ist Geschäftsführerin von 7-1 at Factory. Und ja, Katharina, erstmal schön, dass du da bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Freue ich mich.
Vielleicht kannst du unseren Hörern direkt einmal sagen, was machst du als Geschäftsführerin von 7-1 at Factory?
Ja, das ist eine Tochterfirma der 7-1 Entertainment Group, also des ganzen Medienbereichs der ProSiebenSat.1 Gruppe. Und ich bin für das Ganze erstmal, warum ich auch hier bin, für das ganze Audiogeschäft verantwortlich, was wir größtenteils auch in der Ad Factory gestartet haben. Und dann bin ich noch verantwortlich für Starwatch, das ist unser Musikgeschäft, für die ProSiebenSat.1, für das Licensing-Geschäft der Gruppe und genau, und Künstleragentur. Und es passt aber alles sehr, sehr gut zusammen, weil wir sehen ja gerade im Audiogeschäft, dass das sehr, sehr stark mit Künstlern und Podcastern und prominenten Personen zu tun hat und eigentlich alles andere, was ich tue, in irgendeiner Form auch. Deswegen haben wir das auch in dem Bereich, wo wir viel mit Künstlern zu tun haben, auch angefangen, gestartet vor 2 Jahren.
Ja, und also habt ihr da alle Audioaktivitäten sozusagen vereint. Häufig ist es so in meiner Wahrnehmung halt auch viel Starwatch, was man da hört. Hattest du ja gerade schon erklärt. Hast du denn vorher auch schon im Audiobereich gearbeitet oder wie lange bist du jetzt schon dort?
Also Audio haben wir wirklich so von quasi das, was wir im Podcast, vor allem im Vermarktungsgeschäft machen, haben wir aus unserer Struktur heraus, aus Starwatch heraus gegründet und aufgebaut vor gut 2 Jahren. Und das heißt, das ist so richtig organisch gewachsen. Ansonsten bin ich lange bei Starwatch, das ist unser eigenes Musiklabel, unsere ganzen Live-Entertainment-Aktivitäten und da, das mache ich lange. Insofern habe ich ein bisschen Musikbranchenexpertise, aber wenn man bei ProSiebenSat.1 sitzt, seit vielen Jahren, kommt da ja relativ viel zusammen in verschiedenen Mediensegmenten. Insofern würde ich sagen, ein bisschen Allrounder.
Ja, es klingt auf jeden Fall danach. Wie viele arbeiten sozusagen denn für die 7-1 at Factory und wie viele arbeiten im Bereich Podcast sozusagen?
Also wir haben ja letztes Jahr bewusst die Marke 7-1 Audio installiert, weil wir gar nicht mehr so sehr nach einzelnen GmbHs sortiert sind, sondern eigentlich eher nach Dachmarken. Also 7-1 Audio ist unser Audiobereich. Da sind wir im Moment, ich würde sagen, um die 30 Personen, die sich mit Podcasts in allererster Linie, natürlich auch noch mit FIO, mit Entwicklung von Inhalten beschäftigen. Genau, das ist so ungefähr die ganze 7-1 Audio. Die Ad Factory GmbH, also die Firma, ist ein bisschen größer, weil wir noch unsere gesamte Kreativagentur, die sich auch Ad Factory nennt, da drin haben und eben, wie gesagt, unsere anderen schon genannten Geschäftsmodelle.
Okay, und ihr habt ja ein ganz interessantes und auch großes Podcast-Portfolio. Zu euch gehören ja, ob nun in der Produktion oder Vermarktung, musst du gleich mal irgendwie genauer erläutern, gehören ja einige der bekanntesten Formate aktuell, ob nun AWFNR, Baywatch Berlin, Apokalypse und Filtercafé, die Klaassens, also das sind so eure größten Podcast-Produkte sozusagen, oder?
Genau, also wir haben natürlich von Anfang an haben wir sehr stark auf die großen Podcasts gesetzt, weil wir in größten Teilen mit vielen der Protagonisten, der Podcaster, Künstler, die bei diesen großen Podcasts dabei sind, in Teilen eben auch an anderen Stellen zusammenarbeiten. Klar, Klaas Teufer Umlauf ist hier eins der prominentesten, wichtigsten Gesichter bei ProSieben oder auch Joko natürlich, Joko Winterscheid. Also es gab da natürlich eine Nähe zu vielen der Künstler in dem Umfeld. Und deswegen lag das natürlich nahe, dass wir erstmal gucken, was ist mit den großen Podcasts und wie passen die zu uns. Und das war auch ein ganz klarer Fokus in den letzten 1-2 Jahren, dass wir da gezielt gucken, wo sind wir so in der Spitze des Marktes, wo sind die frei vermarktbaren Podcasts und haben uns natürlich da sehr, sehr stark drauf fokussiert, ist natürlich dann das Ergebnis dessen.
Und also ist Vermarktung schon euer Fokus und Produktion eher, macht ihr ja zum Teil auch, oder? Aber Vermarktung ist der Fokus.
Ich glaube, was wir haben ja bisher 2 Standbeine, wenn man so aus dem Geschäftsmodell kommt. Wir haben auf der einen Seite das Ganze, es ist ja gar kein reiner Vermarkter, letztlich ist es ja ein Content-Entwicklung oder auch Lizenzierungsgeschäft auf der einen Seite, eine Marketing-Expertise, weil wir uns ja auch darum kümmern, dass die Podcasts größer und bekannter werden und eben natürlich in letzter Konsequenz die Vermarktung, weil daher kommt das Geld. Also und dieses Ganze, wir nennen es dann immer letztlich Label oder Content- und Vermarktungsgeschäft, das ist unser eines Standbein und das sind die von dir eben genannten ganzen großen Podcasts, die sind da drin, die werden da vermarktet und eng betreut. Und das zweite Standbein ist, oder man kann fast sagen, war bisher FIO, unsere eigene Podcast-Plattform, wo das Geschäftsmodell relativ klar ein anderes war, und zwar Abonnenten zu gewinnen. Und da haben wir jetzt gerade ein paar Dinge umgestellt. Insofern wird das nicht der Fokus sein, sondern wir werden aus diesem Ganzen, aus der Expertise, Inhalte zu entwickeln und zu produzieren, die wir ja sehr, sehr stark auch bei FIO betrieben haben, werden wir stärker natürlich auch in Richtung Vermarktung drehen jetzt in den nächsten Monaten, weil wir sehen, dass das einfach unsere Kernkompetenz ist und das, wo wir auch am besten sind. Und da haben wir uns entschieden, dass wir stärker auf Vermarktung gehen jetzt zukünftig. Genau.
Mit FIO, das ist natürlich super spannend, dass die News kam ja letzte Woche raus. Das war jetzt ungefähr ein Jahr, anderthalb Jahre am Start. An was habt ihr dort geglaubt, was sich dann nicht bewahrheitet hat, sozusagen?
Naja, letztlich, ich glaube, FIO, das war sogar eine der ersten Plattformen, die, weil den Plan gibt es ja länger als natürlich das Abo-Angebot, waren, ich würde sagen, eigentlich mit die ersten, die gesagt haben, Podcast und Podcast-Subscription ist ein Geschäftsmodell hier in Deutschland, gab es ja natürlich schon in anderen Märkten. Und der Glaube war, dass man eine relevante Anzahl an Abonnenten relativ schnell gewinnt, die 4,99 Euro für hochwertige Audioinhalte bezahlen. Additiv zu natürlich in der Regel, wenn wir uns selber angucken, vielen anderen Abos, die man dann so im Medienumfeld abschließt. Genau, insofern war der Glaube ganz einfach zu sagen, über eine eigene Plattform und exklusiven Inhalten auf der eigenen Plattform schaffen wir es, eine kritische Anzahl an Abonnenten zu gewinnen, die dafür auch zahlen.
Und was glaubst du, ist es denn im Endeffekt auf dem deutschen Markt, wo man ja schon häufiger sagt, auch bei anderen Medienprodukten, dass die Deutschen nicht so gerne neue Abos abschließen, ist es daran gescheitert oder braucht man einfach noch mehr exklusiven Content, noch mehr Marketinggeld? Also ich glaube, ihr habt ja sogar Preise auch gewonnen für einige der Formate. Also, aber klar, gibt es denn da irgendwie nicht, also braucht man da noch mehr große Namen oder was würdest du vielleicht anders machen nächstes Mal, wenn man nochmal einen neuen Versuch startet?
Naja, es ist ja nicht so, dass wir jetzt, mit dem Versuch jetzt das Gefühl haben, wir haben jetzt lauter Dinge falsch gemacht. Ich glaube, es ist einfach nur so, ich meine, die Konkurrenz ist ja nicht, es ist ja nicht so, dass man konkurriert mit anderen Podcast-Subscription-Angeboten, sondern man konkurriert ja mit einem gesamten Audio-Angebot. Und zu Audio, wenn man jetzt natürlich in den Markt guckt, gehört ganz, ganz stark vor allem in allererster Linie Musik und vielleicht Hörbuch und Hörspiel auch. Und Podcast ist eben, wenn man jetzt das aus Perspektive der großen Plattform sieht, wie Spotify, Apple und den anderen, ist das natürlich ein ganz tolles additives Angebot. Aber es ist eben ein additives Angebot und nicht das Hauptangebot. Und ich glaube, dass das ist und bleibt natürlich die Herausforderung, dass man mit Podcast alleine, in Anführungsstrichen, es schafft, ein Angebot zu schaffen, was Leute dazu bewegt, dann nochmal einen relevanten Betrag im Monat dafür zu zahlen. So, und das, und dazu kommt, also natürlich brauchst du eine große Content-Basis, aber dazu kommt ja auch, dass wir natürlich als ProSiebenSat.1 einen sehr großen Fokus auf unseren lokalen Markt haben und dann hast du schon mal das Thema, dass du mit einer Plattform für einen Markt dann die Herausforderung hast, dass das vielleicht weniger skaliert oder du einfach eine höhere Kostenbasis hast und Marketing muss man auch noch machen. Also es ist einfach sehr aufwendig und man muss da investieren und der Markt ist natürlich noch sehr frisch und man wird, glaube ich, in den nächsten Jahren sehen, ob sich eben in diesem Spezialteil dieser Podcast-Zielgruppe da Angebote herausentwickeln, die wirklich nur Podcast anbieten und eben nicht auch Musik und alles andere, was die großen Player tun. Und wir waren natürlich mit FIO auch in einem sehr spitzen sagen wir mal sehr, ich würde einen qualitativ hochwertigen Segment, und das hast du ja eben gesagt, wir haben da total gutes Feedback bekommen, wir haben Preise gewonnen mit einigen unserer Inhalte, wir haben auch gesehen, wir haben jetzt hier zuletzt mit Lynn ist nicht allein ein ganz tolles, eine ganz tolle Fiction-Serie, die jetzt in der zweiten Staffel draußen ist. Die haben wir auch auf anderen Plattformen, also die hatten wir auf allen Plattformen verfügbar, und wir haben auch gesehen, ich glaube, das war tatsächlich der erste Fiction, zumindest der mir aufgefallen ist, die erste fiktionale Serie, die wirklich in den Top Ten sowohl bei Spotify auch als auch bei Apple zu finden waren. Und da findet man sonst gar nicht unbedingt fiktionale Inhalte. Deswegen, das war schön zu sehen, das hat uns auch bestätigt, aber das hat dann umso mehr dazu geführt, dass wir uns gefragt haben, ist das eigentlich die beste Art und Weise, unsere tollen Inhalte auszuwerten? Es ist fast ein bisschen schade, dass du eben das einem so begrenzten Publikum verfügbar machst, weil du eben es bisher ja, haben wir es auf unsere eigene Plattform begrenzt, und jetzt wollen wir das etwas breiter positionieren.
Also eigentlich auch eine gute Nachricht für viele Podcast-Fans.
Absolut.
Aber was bedeutet das für Podimo zum Beispiel? Ihr seid ein ähnliches Konzept befolgen, und es gibt ja dieses Netflix für die Ohren. Ich finde, es ist ja häufig so die Überschrift über Fire, über Podimo oder den US-Pendant Luminary. Mhm. Glaubst du generell, das Geschäftsmodell ist schwierig, oder glaubst du, es haben Firmen wie Luminary auf den US-Markt oder Podimo unter anderem auf dem deutschen Markt, die sind ja auch noch in Dänemark und so unterwegs, haben die damit trotzdem eine Chance?
Ja, ich glaube, man muss halt den großen Markt finden, weil die Content-Investitionen sind, wie sie sind. Und wenn man es schafft, da entweder in einem sehr, sehr großen Markt wie USA zu sein oder eben auch wie Podimo, die ja aus Skandinavien kommen und jetzt in viele andere Märkte gehen oder dabei sind oder schon getan haben, die haben natürlich eine Internationalisierungsstrategie, und das kann natürlich schon gelingen, wenn man Podcasts versucht, einfach über die Grenzen hinaus zu sehen. Oder einfach in den USA sind vielleicht ein paar Dinge einfacher, weil man einfach insgesamt einen größeren Markt hat und einen Inhalt für einen großen Markt produziert. Aber auch da ist es natürlich ja jetzt auch nicht so, dass die sich gerade total leicht tun alle. Aber ich hoffe, also ehrlich gesagt, wir haben jetzt für uns die Strategie gewählt, auch weil wir sagen, wir haben einfach so einen Erfolg in dem anderen Bereich, dass wir uns da einfach fokussieren wollen und da deutlich mehr Synergien im Haus auch sehen. Aber ich hoffe natürlich trotzdem und wünsche allen anderen das Allerbeste, dass es mit den jeweiligen anderen Wegen auch klappt. Weil ich glaube nach wie vor schon daran, dass wir mit hochwertigen Inhalten im Podcast-Bereich auch Menschen dafür gewinnen können, auch Geld auszugeben. Wir haben das ja gerade in Deutschland, und historisch sehen wir das ja, es gab immer schon einen großen auch Hörspiele- und Hörbuchmarkt, und wir mochten hier Audio immer schon gerne und waren auch immer schon bereit dafür, was zu bezahlen. Und insofern, das bleibt spannend, aber man darf ja auch nicht vergessen, wir sind so am Anfang in diesem Markt, dass es ganz, ganz viele Menschen da draußen gibt, die einfach von Podcasts noch nie gehört haben. Und daher glaube ich, da wird noch ganz, ganz viel passieren.
Ja, das mit den Hörbüchern ist ein guter Punkt. Vielleicht sagt man in ein paar Jahren auch, dass FIO zum Beispiel vielleicht ein paar Jahre zu früh gestartet ist, weil man dann halt eine andere Zahlungsbereitschaft hat und eine andere Durchdringung noch von dem Medium-Podcast auf den deutschen Markt hat. Jetzt kann man ja fast so ein bisschen als Übergang das neue Paid-Modell von Apple.
Ja.
Ist ja, vielleicht kann man so ein bisschen als Zwischenlösung bezeichnen. Was hältst du davon, ne? Also man kann da ja für, vielleicht nochmal als Erklärung, für einzelne Episoden, für einzelne Formate sozusagen Abos einrichten. Mhm. Als ein Beispiel, Hotel Matze macht das gerade ganz präsent, macht dort extra Content, extra Folgen, ne? Die man dann aber in einem Abo-Modell extra bezahlen muss. Glaubst du, dass dafür der deutsche Markt schon reif ist?
Also ich glaube, das wird sicherlich Zeit brauchen. Ich finde das erstmal super, dass es das gibt. Und ich glaube auch, dass das weitere so anbieten werden. Wir haben im Übrigen auch all unsere Inhalte da. Wir haben einen eigenen FIO-Kanal. Insofern jeder, der das bei uns in unserer App da nicht mehr bekommt, wird das gesamte Angebot auch bei Apple bekommen. Wir testen das. Es ist natürlich, glaube ich, jetzt 2 Wochen auf dem Markt. Also so frisch, dass es jetzt wahrscheinlich ein bisschen Zeit braucht, damit das erstmal genutzt wird. Wirtschaftlich ist ja eigentlich der Witz, ist es ja für diejenigen, die da ihre Inhalte draufpacken, ist das ja jetzt aus einer Perspektive einer Plattform nicht weniger attraktiv, weil am Ende kommt das Gleiche an, wie wenn du ein Abo-Angebot über Apple oder Android in den Markt gibst. Also es ist wir hoffen, also natürlich haben die erstmal eine andere Userbase und insofern hoffen wir, dass das auch funktioniert. Ich finde es erstmal super, dass es das gibt und wir unterstützen das, sagen wir mal so. Also wir finden das gut und ich glaube nicht, dass das jetzt irgendwie in 3, 4, 5 Monaten sichtbar ist und man da irgendwie schon Schlüsse zieht, weil da sind wir wieder bei dem gleichen Marktthema wie eben. Der Markt kommt gerade und Menschen entdecken gerade Podcasts und insofern, ja, aber hoffen wir und schauen wir mal, wie das angenommen wird.
Ja, ich bin da auf jeden Fall auch sehr, sehr gespannt. Wie so häufig bei Apple kommt es, glaube ich, auch so ein bisschen darauf an, wie ernst sie das Thema auch sozusagen intern nehmen, ne? Weil ich glaube, man muss das auch quasi bei Apple echt pushen, dass es halt eine angenehme Erfahrung ist für die Hörer, für die Nutzer. Und sie müssen sich natürlich auch bemühen, dass neben Hotel Matze, der mir jetzt persönlich einmal eher als erstes aufgefallen ist, dass es noch andere Cases gibt, auch von großen Formaten, ne? Die dort das anbieten, damit die Leute auch erstmal wissen, dass es das gibt, so in der Form. Ne?
Klar, ich meine, es ist natürlich ein Markt, wo gelernt ist, dass die Inhalte umsonst sind, ist es natürlich umso schwerer, sich da durchzusetzen. Das wird kein leichter Ritt. Deswegen, ich glaube, da die Differenzierung wird auch da wieder sein, was ist vergleichbar mit dem, was auf dem Markt frei verfügbar ist und welche Inhalte sind dann kostenpflichtig. Und wir sehen es ja, allein der Aufwand oder in der Produktion, die Produktionsqualität bei vielen der sehr, sehr großen und bekannten und frei verfügbaren Podcasts liegt ja, ist ja jetzt mal technisch nicht besonders aufwendig, sondern das lebt vor allem von den Protagonisten und den tollen Künstlern, die eine Menge Kreativität mitbringen, aber nicht davon, dass jetzt man im Studio unglaublich viel Aufwand betreibt oder vorher ein Drehbuch schreibt. Wenn wir auf FIO-Inhalte gucken, dann ist das alles da passiert. Also das sind große Vorläufe, aufwendige Produktion und dementsprechend natürlich auch ganz andere Kosten. Das heißt, es wird gar nicht möglich sein, solche hochwertigen Inhalte nicht kostenpflichtig zur Verfügung zu stellen. Hm. Weil das sind natürlich auch nicht die jetzt unbedingt über irgendwie große native Werbeintegrationen vermarktbar sind. Und daher glaube ich, muss das funktionieren, weil sonst wird es einfach schlichtweg diese Inhalte gar nicht mehr geben.
Ja, ja. Vielleicht nochmal einen Schritt Richtung Vermarktung. Ich gucke mir eigentlich jedes Jahr immer diese Schätzung an vom BVDW, was deren Prognose ist oder Ergebnis ist, wie viel Podcast-Werbung in Deutschland verkauft ist. Und ich bin jedes Mal aufs Neue überrascht, wie niedrig irgendwie noch die Zahlen sind. Und manchmal bin ich auch in der Situation, dass ich auch gefragt werde, wie ich den Markt einschätze. Ich schätze ihn deutlich höher ein meistens. Mhm. Ich lese das nochmal vor. Für 2020 sind es 16 Millionen und für 2021 20 Millionen. Bei eurem Portfolio und euren Fokus ja auch auf Native Ads und Vermarktung. Ich hätte doch fast gedacht, dass ihr diese Zahlen fast zur Hälfte alleine macht, sozusagen, oder nicht?
Ja, also ich kommentiere jetzt keine Zahlen, aber ich sag mal so, ich glaube auch, dass der Markt, der reale Markt größer ist als diese 20 Millionen. Und genau, da will ich auch sagen, allein wenn wir natürlich auf unser Wachstum gucken, dann muss der eigentlich größer sein. Schauen wir mal. Ich meine, es sind ja alles Schätzungen. Daher, was man natürlich schon sieht, ist, es gibt im Moment konzentriert sich natürlich die Vermarktung noch sehr stark auf die großen Podcasts. Und es gibt ja unter den ganz großen Podcasts gibt es ja ein paar, die einfach exklusiv sind und jetzt gar nicht so aktiv, zumindest nicht im Native Advertising vermarktet werden, weil die eben dann meist exklusiv bei Spotify sind. Und insofern konzentriert sich natürlich der Markt im Moment noch sehr stark auf dieses, sagen wir mal, Top 20 Premium-Segment. Und ich würde sagen, jetzt so in den letzten vielleicht 2, 3 Monaten sehen wir so eine Bewegung, dass sich auch dass man ein Stück weit weggeht von diesen Einzelvermarktungskonzepten und hin zu ein bisschen einer breiteren vielleicht Zielgruppenvermarktung oder man so eine Bundle-Logik, wo man jetzt nicht mehr einzelne Themen da in den Vordergrund stellt, was auch absolut das Ziel ist, weil wir wollen ja nicht Künstler verkaufen, sondern wir wollen Podcast in die Breite bringen aber das kann natürlich sein, dass wenn man jetzt wirklich auf diese Speerspitze guckt, dass das natürlich auch noch überschaubar ist, weil eben in diesem Midtail oder sagen wir mal in dieser zweiten Kategorie, wo du vielleicht nicht die Millionenabrufe hast, sondern vielleicht die 50 bis 100.000er, da ist Vermarktung natürlich noch ein bisschen anspruchsvoller, weil das ja auch nach wie vor alles sehr händisch und bei allen Podcast-Playern, die in der Vermarktung jetzt im Moment den Fokus legen, ist das ja auch, muss man sich da auch erstmal für sich einen Weg finden, dass sich das in diesen kleineren reichweitigen Kategorien auch lohnt. Und deswegen, klar, ich glaube schon, dass der Markt größer ist als das, was wir da gerade lesen. Ich würde sagen, wahrscheinlich sogar irgendwie 30-50% größer. Aber insgesamt ist es trotzdem egal, ob wir jetzt von 20 oder 25 oder 30 Millionen sprechen, ist es so oder so noch ein sehr, sehr kleiner Markt.
Ja, also da stimme ich natürlich zu. Aber trotzdem hat natürlich irgendwie so eine Summe auch immer so eine gewisse Signalwirkung auf dem Markt. Und 50% mehr ist ja in totalen Zahlen irgendwie, also ist es dann ja schon eine viel, viel größere Zahl, halt 50% größer. Ja. Und vielleicht müssen wir mal mit dem BVDW sprechen, dass sie das entsprechend anpassen.
Ich glaube auch, das würde helfen. Also wir nehmen auf jeden Fall ein stärkeres Wachstum auch wahr als dieser Sprung von 20 auf 21. Ja. Und daher, ja.
Ja, es gibt ja auch einfach neue Player, ne, im Markt. ULAB, glaube ich, letztes Jahr irgendwie gestartet oder vielleicht Ende das Jahr davor sogar noch, die viel Gas geben. Genau, ihr gebt viel Gas, wir geben uns auch Mühe, aber es gibt ja auch noch viele Podcaster, die selber was machen. Ich glaube, da kommt sicherlich auch eine große Summe nochmal zusammen, die man nicht unterschätzen darf, aber die wahrscheinlich auch super schwierig auszuwerten und zu schätzen ist für den BVDW.
Ja,
ne?
Ja, da geht es natürlich fast so ein bisschen in dieses Influencer-Marketing. Ja. Ansatz, wo dann Künstler oder entsprechende Managements die Reichweiten ihrer Künstler so im Bundle verkaufen, da kriegst du das dann schwierig gefasst. Auf der anderen Seite die eben genannten von dir Player im Markt, da kommen noch mal ein, zwei dazu. Aber genau, das sind ja auch die Player, die sich im Moment da sehr, sehr stark auf dieses Segment und die jetzt eben nicht ein Audio-Vermarkter sind, die Podcasts mitvermarkten, sondern von Anfang an sehr stark auf quasi das, was im Podcast eine Reichweite hat und eine Rolle spielt, fokussiert haben. Ja. Und daher, ja, ist es, glaube ich, auch, sind es auch die Player, die dann damit im Moment auch einen relevanten Teil dieses Marktes für sich beanspruchen.
Ja. Jetzt wollt ihr ja auch viel im Bereich Ad-Server machen, ne? Das war jetzt letzte Woche in der PM auch zu lesen. Was habt ihr da genau vor?
Naja, wir haben einen Ad-Server, den wir angeschlossen haben. Das heißt, was wir zukünftig machen werden, ist, dass wir jede native Werbung, die wir, also die von Podcastern eingesprochen werden, dass wir die über den Ad-Server ausspielen und nicht mehr hart gecodet in einem Podcast-File veröffentlichen werden. Das hat für uns erstmal den Vorteil, dass wir Podcast-Werbung auch einfach wieder rausnehmen können. Das hilft uns, wenn wir zum Beispiel Werbung in Podcasts vermarkten, die einfach vielleicht auch nach 6 Wochen nicht mehr aktuell ist. Das heißt, man nimmt die wieder raus, man kann die austauschen. Gleichzeitig können wir den Katalog, nenne ich es jetzt mal so ein bisschen aus der Musikwelt kommt, also die älteren Folgen, die aber immer noch sehr stark gehört werden, können wir neu vermarkten. Und wir haben einfach eine bisschen bessere Transparenz darüber, wie diese Werbung auch konsumiert wird. Und wir können letztlich auch perspektivisch gucken, wie können wir wie können wir unsere ganzen sonstigen Daten und Erkenntnisse aus unserer sonstigen Vermarktungswelt bei ProSiebenSat.1 auch damit einfließen lassen und da auch besser targeten, als wir das vielleicht heute tun.
Ja, auf jeden Fall auch sehr, sehr, sehr spannend. Was ist denn so eure mit Star Wars und Sam One Ad Factory so euer Plan für Podcasts in den nächsten, ich sag mal, 3 bis 5 Jahren? Wo wollt ihr da stehen und wo seht ihr den Markt?
Naja, wir haben einen totalen Fokus auf das, was wir gerade tun. Und das wird auch unser Schwerpunkt bleiben. Wir werden sicherlich, weil irgendwann gibt es von den ganz Großen nicht mehr. Da gibt es dann in den Top 20 halt nur 20 und nicht mehr, geht es natürlich in die Breite und das passiert dann automatisch, wenn ein Markt wächst und die Nachfrage dann größer wird nach Podcast-Werbung. Also und so und natürlich das die ganze Infrastruktur automatisieren und dann ist natürlich für uns immer ein Thema als größeres Medienhaus auch, wie kann man auch spielerisch quasi diese Zielgruppe, die ja für uns ganz besonders spannend ist, wie auch für alle Werbekunden, die gerade in Podcast gehen, weil wir sind ja irgendwo in dieser Mitte zwischen TV und YouTube mit Podcasts. Und das ist natürlich auch strategisch für ein größeres Vermarktungshaus total interessant zu gucken. Also wir bieten in allen Zielgruppen was an, aber diese Zielgruppe ist eine, die ja gar nicht so einfach zu kriegen ist über andere Medien. Und daher ist es natürlich auch für uns interessant als größeres Vermarktungshaus, wie können wir vielleicht auch Podcasts strategisch noch stärker mit einbinden in unsere größeren Werbekonzepte und da interessante Angebote bündeln, die wir dann unseren Werbepartnern zur Verfügung stellen.
Ja, da habt ihr als Medienhaus wahrscheinlich eine Menge guter Möglichkeiten.
Klar, dann natürlich stellt sich die Frage, was ist mit Content-Entwicklung? Wir arbeiten mit allen tollen Partnern im Markt. Manchmal gibt es aber aus dem Haus heraus natürlich auch viele Themen, die man sich selber anguckt und selber in die Entwicklung und Produktion geht. Mit der FIO-Kompetenz haben wir da natürlich jetzt ein Standbein, was sich auch mit Produktion und Entwicklung von Inhalten und Podcast beschäftigt. Das wird natürlich auch ein Schwerpunkt. Das ist natürlich klassischerweise dann immer ein Thema, wenn man wächst. Welchen Teil in der Wertschöpfungskette will man im Haus halten? Aber das ist letztlich eigentlich vergleichbar mit TV. Wir haben hier, Germany's Next Topmodel produzieren wir in-house und Masked Singer mit einem der größten Produzenten im Markt. Also da ist man ja immer sowohl gut intern aufgestellt als auch sehr, sehr auch angewiesen auf gute Partner im Markt. Und ich glaube, dieses Spiel wird genauso für uns auch eins werden, was wir dann immer in dieser Kombination auch weiterentwickeln.
Mhm. Glaubst du eigentlich, dass bei Firmen wie euch oder wie uns auch zum Teil, dass es irgendwann problematisch wird, so eine Abhängigkeit zu den großen Plattformen, zu Spotify, zu Apple, wo dann ja nun mal die Podcasts laufen und das unser Kanal ist an die Hörer und es keine eigenen Apps mehr gibt sozusagen, wie jetzt die FIO-App zum Beispiel oder vielleicht auch Audio Now, was jetzt ja auch eingestellt wurde, beziehungsweise und ein neues RTL-Produkt sozusagen umgezogen ist?
Naja, also ich glaube, es ist immer ein bisschen die Frage, wie die verschiedenen Marktteilnehmer das grundsätzlich bewerten. Also ich nehme wahr, dass im Moment wir eine total partnerschaftliche Zusammenarbeit mit allen Plattformen haben. Und ich glaube auch nicht, dass das, was wir tun, irgendwie in der Strategie von Spotify eine Rolle spielt. Insofern wir das total uns eher als Partner sehen, als jetzt als irgendwie potenzielle Kontrahenten. Dadurch, dass ich ja viel in der Musikindustrie in der Vergangenheit war, kenne ich die Diskussion von vor, weiß ich nicht, 8 Jahren, als dann irgendwie alle Majors gesagt haben, Mensch, brauchen wir nicht eine eigene Streaming-Lösung, weil wir sind doch dann total abhängig. Und das ist natürlich nicht das, was man sich als Rechteinhaber wünscht. Aber auch da hat man eine ganz klare irgendwie Win-Win-Situation gefunden. Der Podcast ist nun mal für Spotify umsonst und davon profitiert Spotify, weil sie anders als Musikinhalte dafür nicht zahlen, gleichzeitig den Kompromiss zulassen, dass man selber vermarkten kann. Ich finde, also ich glaube nicht, dass das ein Thema wird. Das kann man letztlich natürlich jetzt in einem Zeithorizont von den nächsten, weiß ich nicht, 5 bis 10 Jahren nicht voraussagen, aber das ist aus meiner Sicht überhaupt nicht der Bereich, in dem wir heute sind, wo Spotify hin will. Natürlich geht Spotify auch in den Podcast-Werbemarkt und bietet quasi die Flächen zwischen den Podcasts an und geht ganz gezielt mit Podcast-Produkten in den Markt. Das kann einem natürlich in der Vermarktung, kann uns das möglicherweise dann irgendwann, sind sie uns auch unsere Konkurrenten. Aber wie in so vielen Feldern heutzutage im Medienumfeld, gibt es ja nicht mehr den, der nur Konkurrent oder Partner ist, sondern wir erleben das ja tagtäglich, dass wir mit Plattformen sowohl hier oder da in Konkurrenz stehen, aber eben auch in sehr guten und engen Partnerschaften. Und ich glaube, dass man verstanden hat, dass das auch gut und notwendig ist und am Ende des Tages allen hilft. Deswegen, also ich glaube nicht, dass das eine Gefahr ist für uns.
Okay. Vielleicht noch eine Frage zum Abschluss sozusagen. Wir schauen uns ja auch immer sehr den amerikanischen Markt an, weil er ja so ein bisschen der Vorreitermarkt ist für den deutschen Markt. Gibt es da etwas auf dem amerikanischen Markt, was du gerade siehst, was du besonders spannend findest?
Ich nehme natürlich wahr, dass die viel weiter sind und schon eine Milliarde. Und wenn ich das eine Milliarde Werbeeinnahmen habe, wenn ich das umrechne, müssten wir ja fast 8-mal so groß sein oder 10-mal so groß. Also jetzt an Trends, jetzt was, wo ich sage, das müssen wir für uns ableiten. Nein. Also ich nehme wahr, natürlich das, was aber jetzt schon ein Stück weit hier im Markt auch angekommen ist, das ist also diese Tendenz zu sehr viel stärker so täglichen Podcasts, dass man quasi die Sehgewohnheit, die Hörgewohnheit von irgendwie den täglichen News- oder Morgenpodcasts, dass man das jetzt immer stärker hier auch sieht. Und das ist natürlich was natürlich auch die ganzen Plattformen jetzt tun, weil Spotify natürlich auch sagt, okay, ich habe doch die Hörer schon hier, dann will ich sie auch vollumfänglich bedienen mit, oder brauchen sie vielleicht andere Medien, Audiomedien gar nicht mehr. Genau, das nehme ich wahr. Aber jetzt in dem Sinne, dass ich jetzt sagen würde, das sehe ich und das wird morgen kommen und wird bei uns. Also ich nehme wahr, dass auch in den USA nach wie vor die native Werbung einfach eine ganz, ganz große Rolle spielt.
Ja.
Was uns auch bestärkt darin, dass wir da einen klaren Fokus auch weiterhin drauf legen, was wir von Anfang an auch getan haben. Ja, siehst du was?
Ja, ich finde, in den letzten Jahren hat man immer Sachen gesehen, die so offensichtlich waren und die dann halt irgendwie auch so ein paar Monate, paar Jahre später rübergeschwappt sind sozusagen. Aber das ist so jetzt irgendwie was Neues, sehe ich gerade auch nicht, was jetzt irgendwie nochmal so revolutionär wäre. Ich finde, mit dem Daily-Format hast du schon was Gutes angesprochen. Ich glaube halt, die Relevanz ist in manchen Teilen einfach noch ein bisschen größer, ob nun bei Politikformaten zum Beispiel. Aber ja, jetzt irgendwie sowas komplett Neues, sehe ich gerade nicht. Also worauf ich immer noch so ein bisschen warte, sowohl auf dem US-Markt, da ist mir jetzt in letzter Zeit aber auch nichts Großes Neues aufgefallen. Auf dem deutschen Markt habt ihr das natürlich auch schon zum Teil ein bisschen gemacht, ist so diese Verknüpfung von ja, TV und Podcast, ne? Oder Bewegtbild und Podcast. Ne? Es gibt dann ja die Serien, die Podcast-Serien, die dann auch zu Streaming-Serien wurden. Ihr habt das mal mit AWFNR und Baywatch Berlin ausprobiert. Da erwarte ich eigentlich noch, dass das nochmal irgendwie, ja, nochmal anders gedacht wird, neuer gedacht wird und häufiger umgesetzt wird sozusagen.
Ja, das stimmt. Das ist natürlich, ist natürlich gar nicht so einfach, wenn du jetzt von klassischen Reichweitenerwartungen im Fernsehen kommst und dann einfach eins zu eins etwas nimmst, was sonst eigentlich ein Hörformat ist. Hat dafür eigentlich ganz gut funktioniert, war ja auch ein bisschen so in dieser Anfangs-Corona-Zeit, wo man ja auch so diese Aktualität ins Programm holen wollte, haben wir das gemacht. Was wir sehen ist, aber das ist, da gibt es jetzt nichts, was irgendwie spruchreif ist, dass bei unseren großen FIO-Formaten es schon ein bisschen Nachfrage im Markt gibt, auf der Produzenten, aber jetzt nicht Audio, sondern natürlich Film- oder TV-Produzentenseite. Also da nehmen wir wahr oder sehen hier und da Bewegung. Ich glaube, das ist also wirklich ganz am Anfang. Das wäre aber sehr, sehr spannend natürlich, genau diese Verlängerung und Weiterentwicklung zu sehen. Und war ja letztlich auch immer so ein bisschen ein Thema, womit wir uns von Anfang an auch aus dem FIO-Team heraus beschäftigt haben. Und das, glaube ich, könnte interessant werden, ja. Das stimmt.
Ja. Werden wir auf jeden Fall beobachten. Genau. Vielen Dank dir, Katharina, für deine Zeit. Und ich freue mich, wenn wir bald nochmal widersprechen sozusagen, wenn ihr nochmal mehr erzählen könnt, wie das mit dem App-Server funktioniert, wie sich eure Highlight-Formate entwickelt haben. Genau.
Gerne.
Darauf freue ich mich.
Dann vielen Dank für die Einladung und wir hören.
Ja, genau, hoffentlich. Bis bald.
Bis dann.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.